Was mich ganz stark im Lobpreis jetzt auch angesprochen hat, war dieses Lied Waymaker. Vor allem, also was da drin ist, heißt Waymaker, Miracle Worker, Promise Keeper, Light in the Darkness. Dieses Licht in der Finsternis ist unser Gott. Dieses Licht in der Finsternis ist Jesus. Und darüber werden wir heute noch ein bisschen mehr sprechen nachher. Wir beschäftigen uns ja jetzt seit ein paar Wochen mit dem ersten Johannesbrief. Ich bin sicher, ihr wisst das alle und habt es alle brav mitstudiert und zu Hause gelesen und seid mitgegangen. Und wir beschäftigen uns da mit einem Buch aus der Bibel, gehen das der Reihe nach durch. Wir schauen uns das an, was dieses Buch uns sagen möchte, was uns der Herr damit sagen möchte, was da drin steht, was Johannes, der diesen Brief geschrieben hat, damals aussagen wollte und was das, was er damals gesagt hat, für uns heute bedeutet. Und das ist eine Art zu predigen, die nicht dasselbe ist, wie wir es sonst immer machen. Das ist Lehre eigentlich. Das ist nicht fancy Schlagwortpredigen, wo ich mir einen coolen Satz oder einen coolen Titel einfallen lasse und dann schaue, was das Wort Gottes zu einem Thema sagt und schaue, was das Wort Gottes zu dem sagt, was ich jetzt gerade am Herzen habe, sondern dann nehme ich mir einfach das Wort Gottes und schaue, was steht da drinnen? Was sagt mir das? Das ist Lehre, das ist Eintauchen ins Wort. Und ich weiß, viele Leute finden Lehre oft trocken und finden Lehre oft langweilig. Das verstehe ich überhaupt nicht, weil es ist für mich überhaupt nicht so. Und ich hoffe, dass ich heute euch ein bisschen auch zeigen kann, warum das für mich nicht so ist und warum ich glaube, dass es so wichtig und so wertvoll ist, dass wir uns mit Lehre auch beschäftigen und dass wir uns mit dem Wort so eingehend und tief beschäftigen und einfach das Wort zu uns sprechen lassen. Als sozusagen unsere, anstatt dass ich meine Frage ans Wort richte, was auch völlig legitim ist, wenn ich in einer Situation bin oder wenn ich in meinem Leben bin und etwas wissen möchte, dann richte ich meine Frage an das Wort Gottes sozusagen. Ja? Also zum Beispiel, wenn ich mir überlege, wie ich als Ehemann leben soll. Ja, das erlebe ich jetzt seit noch nicht ganz einem Jahr. Ist ein ganz neues Thema, eine ganz neue Situation im Leben. Und wenn ich als Christ wissen will, wie ich damit umgehen soll, dann könnte ich mich fragen, was sagt denn das Wort Gottes über die Ehe? Was sagt denn das Wort Gottes über die Pflichten eines Ehemannes, einer Ehefrau, eines Vaters, einer Mutter? Und dann kann ich mich damit beschäftigen, weil ich eine Frage habe, die ich an das Wort Gottes stelle. Und dann suche ich die Antwort, die mir das Wort Gottes auf diese Frage gibt. Aber Lehre und in die Bibel reinzuschauen und zu sagen, okay, was will das Wort Gottes mir hier sagen, ohne dass ich jetzt eine spezielle Frage habe, ist auch so wertvoll, weil wir einfach den Reichtum und den Schatz dessen, was Gott uns da hineingelegt hat, zu uns sprechen lassen. Und er Dinge anspricht, an die wir vielleicht gar nicht denken würden, sie zu fragen. Okay, genug von dem. Wir beschäftigen uns mit 1. Johannes Kapitel 5. Wir schließen heute diesen ersten Brief ab. Und ich wollte am Anfang kurz darüber sprechen, wer Johannes auch für mich ist. Also wir wissen alle, es geht hier um den Apostel Johannes, um einen der 12 Jünger, die Jesus ursprünglich berufen hat, dass sie ihm nachfolgen hier auf der Erde. Wer ist dieser Typ? Was lag dem am Herzen? Was ist sein Kerngedanke? Was ist das, womit er sich beschäftigt? Was ist das, was er aussagen will? Er hat ja nicht nur diesen ersten Johannesbrief geschrieben, wir haben noch zwei andere Johannesbriefe, über die wir auch noch hören werden. Wir haben ein Evangelium von ihm, also wo er aus seiner Sicht erzählt, was er mit Jesus erlebt hat, als Jesus hier auf dieser Erde in Fleisch und Blut herumgelaufen ist. Und wir haben die Offenbarung des Johannes, auch in der Bibel. So, wir haben hier nicht nur diesen Brief, wir haben mehrere Stellen der Bibel, mehrere Bücher der Bibel, wo Johannes zu uns spricht oder Johannes etwas aufgeschrieben hat. Und der Charakter des Johannes war immer schon faszinierend für mich und ich liebe seine Schriften, weil er nennt sich selber in seinem Evangelium der Jünger, den Jesus lieb hatte. Und ich glaube, er war der Jünger, der Jesus lieb hatte. Also nicht, dass die anderen Jesus nicht lieb hatten. Aber Wenn man Johannes liest, dann spürt man so eine innige Liebe zum Herrn Jesus Christus. So eine Hingabe an die Person Jesu. Nicht nur an das Werk und nicht nur an die Wunder, die getan werden und nicht nur an das große, die großen Zusammenhänge, die hier passieren, sondern diese Hingabe, diese liebende Hingabe an die Person Jesus Christus. Dieses Kämpferische dafür, wer Jesus ist, einzustehen. Und das ist was, was ihm geblieben ist, wenn wir auch dann seine Briefe anschauen und sein Evangelium, weil er hat das Evangelium ja nicht geschrieben, als er gerade mit Jesus spaziert ist und nebenbei aufgeschrieben, sondern viel später erst niedergeschrieben. Und man erkennt in seinen Schriften, was er eigentlich sagen will. Und diese Zeile Licht in der Finsternis, auch in dem Lied Waymaker, hat mich jetzt einfach wieder erinnert an eine Stelle aus Johannes, und ich hoffe, verzeiht mir, dass wir jetzt aus dem Evangelium was lesen, obwohl wir über den Brief sprechen. Es ist schlimm, ich weiß. Johannes Kapitel 1, Vers 5, das habe ich nicht auf den Folien, das müsst ihr jetzt selber aufschlagen. Johannes Evangelium, Kapitel 1, Vers 5. Und da heißt es: Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht ergriffen. So, verschiedene Bibelübersetzungen übersetzen diesen Vers anders. Und zwar ein Teil der Bibelübersetzungen sagt, das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen, die Finsternis hat es nicht verstanden. The darkness did not comprehend it, heißt es auf Englisch manchmal, also es hat es nicht verstanden oder nicht wirklich begriffen. Und die andere Hälfte der Bibelübersetzungen sagt, und die Finsternis konnte es nicht auslöschen, die Finsternis konnte es nicht verdrängen, die Finsternis konnte es nicht unterdrücken, sozusagen. Das griechische Wort, das hier verwendet wird, ist katelaben. Ja, ich hoffe, ihr merkt euch das alles, das ist sehr wichtig, es gibt dann einen Test später. Dieses griechische Wort an sich bedeutet wortwörtlich sowas wie festhalten oder ergreifen oder festhalten. Und es lässt beide Übersetzungen zu, im Prinzip. Also beide Übersetzungen wären als Übersetzer okay. Für mich persönlich, und das ist jetzt meine Meinung, und ihr dürft gerne eine andere Meinung haben und mit mir darüber diskutieren, wenn ihr wollt später, ich diskutiere gerne, könnt ihr meine Frau fragen. Aber meiner Meinung nach, wenn ich den Zusammenhang anschaue und was Johannes sonst schreibt, glaube ich, dass die korrektere Übersetzung hier ist, die Finsternis hat es nicht verstanden. Und das Licht kam in die Finsternis und die Finsternis hat es nicht verstanden. Und wir sehen das einerseits am Leben Jesu selber. Jesus ist dieses Licht, das in die Finsternis damals gekommen ist. Und die Menschen haben dieses Licht nicht verstanden und haben Jesus im Endeffekt gekreuzigt. Einige haben ihn verstanden und haben ihn angenommen, aber der Großteil der Menschen damals hat ihn nicht verstanden. Und der Großteil der Menschen heute hat ihn nicht verstanden. Es ist so eine klare und traurige, aber auch so viel aussagekräftige Aussage über das, wer Johannes ist, finde ich. Weil wenn ich das als Grundlage dessen hernehme, was Johannes schreibt, und überhaupt das ganze erste Kapitel vom Johannes-Evangelium mir dann anschaue, dann habe ich das Gefühl, ich lese einen Menschen, der gesehen hat, wie das Licht in die Finsternis gekommen ist und dass die Finsternis dieses Licht nicht verstanden hat und der darüber unendlich traurig war, dass die Finsternis dieses Licht nicht verstanden hat. Und wenn ihr euch das erste Kapitel vom Johannes-Evangelium mal anschaut und den ersten Johannesbrief, den wir jetzt schon fast komplett durchgemacht haben, und den Rest des Evangeliums, dann sehen wir, dass Johannes es sich zumindest zu einem Teil seines Dienstes zur Aufgabe gemacht hat, den Menschen zu helfen, dieses Licht zu verstehen. Dieses Licht, das in sein Leben gekommen ist und sein Leben erleuchtet hat, zu verstehen, um auch dieses Licht zu erleben. Und zu erleben, dass man im Licht leben kann. Und es ist heute relevanter als je zuvor. Wenn wir uns die Welt anschauen rund um uns herum, dann ist es finsterer, als es jemals war, glaube ich. Die Welt ist voller Hass, Zerstörung, Spaltung, Abgrenzung voneinander. Warum wird überall in der Politik auf Hass und Angst und Ablehnung von anderen gesetzt? Weil es funktioniert. Warum sagen die Rechten, die Linken sind die Schlimmsten und die Linken sagen, die Rechten sind die Schlimmsten und die einen sagen, die Ausländer sind die Bösen und die anderen sagen, die, die hier leben, sind die Bösen und die mit den langen Haaren sind schlecht und die mit den kurzen Haaren sind schlecht? Und warum setzen so viele darauf, Nachfolger anzuwerben, indem sie gegen andere sind? Weil es leicht ist und weil es funktioniert. Weil diese Welt voll von Angst und von Hass ist. Diese Welt ist voll von Dunkelheit. Und nie war es relevanter, dass wir ein Licht in dieser Finsternis brauchen. Und zwar ein Licht in dieser Finsternis, das diese Finsternis auch versteht. Und nie war es relevanter, dass wir uns damit beschäftigen, wer dieses Licht ist. Weil wenn wir dieser Welt das Licht bringen und erklären wollen, dann müssen wir dieses Licht zuerst richtig verstehen. Weil auch wir missverstehen das Licht Jesus Christus leider oft. Nicht im Großen und Ganzen hoffentlich, weil dann sind wir keine Christen, aber in Einzelheiten. Und das ist, was das Wort Gottes in unserem Leben tut, wenn wir uns damit beschäftigen, auch in Lehre. Und es einfach zu uns sprechen lassen, wir lernen Jesus Christus besser kennen. Jesus ist das Wort. Habt ihr das schon mal gehört, diese Aussage? Er ist das Wort. Das bedeutet, wenn ich das Wort besser verstehen lerne, lerne ich Jesus besser kennen. Das betrifft nicht nur die Evangelien, wo über den Jesus, der hier auf der Erde herumgelaufen ist, gesprochen wird, sondern egal was in der Bibel ich mir anschaue, wenn ich die Bibel besser kennenlerne, wenn ich das Wort zu mir sprechen lasse und das Wort verstehen lerne, lerne ich Jesus besser kennen. Ist cool, oder? Okay, gehen wir mal in den ersten Johannesbrief. Wir sind ja schon so lange hier unterwegs und haben noch nichts von dem Buch gelesen, über das wir eigentlich sprechen wollten. Wir sind im 5. Kapitel und ich möchte, dass wir gleich mal die ersten 5 Verse lesen. Die habe ich, glaube ich, auf der Folie. Und da heißt es, wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist ein Kind Gottes. Wer den Vater liebt, der liebt auch seine Kinder. Wir wissen, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Gott zu lieben heißt, seine Gebote zu befolgen und das ist nicht schwer. Denn die Kinder Gottes besiegen diese Welt. Sie siegen durch den Glauben an Christus. Und wer würde den Kampf gegen die Welt gewinnen, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? So, das sind die ersten 5 Verse, die Johannes in diesem Kapitel schreibt. Beziehungsweise die ersten 5 Verse oder der Abschnitt, den wir uns jetzt hier am Anfang anschauen. Johannes hat ja seinen Brief nicht in Kapitel geschrieben. Wer schreibt schon seine Briefe in Kapiteln? E-Mails oder so? Lieber Kumpel, Kapitel 1 meines heutigen E-Mails beschäftigt sich damit, was wir letzten Dienstag besprochen haben. Nein, die Kapitel sind nur eine einfache Art und Weise, wie wir uns das einteilen und darüber sprechen können. Aber in diesen ersten Versen spricht Johannes davon, dass wir im Glauben diese Welt überwinden, im Glauben an Jesus Christus. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist ein Kind Gottes, dann sind wir mal Kinder Gottes. Und wer den Vater liebt, der liebt auch seine Kinder. Da haben wir etwas, was wir schon vorher im Johannesbrief gehabt haben, nämlich da hat es geheißen, niemand kann sagen, dass er Gott liebt, wenn er nicht auch das Volk Gottes liebt, seine Kinder liebt, oder? Niemand kann sagen, dass er wirklich ein Nachfolger Gottes ist, wenn er nicht seine Kinder liebt. Aber hier dreht sich das Ganze wieder um und wir sehen, dass das ein Kreislauf ist, weil er sagt dann, wir wissen, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Gott zu lieben heißt, seine Gebote zu befolgen. Und das ist nicht schwer, dazu kommen wir dann später noch, dass das nicht schwer ist. Am Anfang des Briefes haben wir diesen Teil gehabt, oder ziemlich am Anfang des Briefes war dieser Teil, wo es anscheinend Leute gibt, die sagen, ich liebe Gott, Gott ist super, ich mag Gott, Jesus ist super, aber seine Gemeinde kann mir gestohlen bleiben, seinen Nachfolger brauche ich nicht. Ja? Und Johannes sagt, das geht nicht. Ich kann nicht sagen, dass ich Gott liebe, wenn ich sein Volk nicht liebe, wenn ich seine Kinder, wenn ich seine Familie nicht liebe. Und jetzt sagt er, ja, wir lieben seine Kinder, aber woran erkennen wir, dass wir seine Kinder lieben? Daran, dass wir Gott lieben und seine Gebote halten. Das Ganze greift ineinander und spielt ineinander. Ich kann nicht einfach nur sagen, ich liebe Gott, das muss ich irgendwie zeigen. Und Johannes hat einige Dinge schon erwähnt und die sind auch in den anderen Kapiteln schon vorgekommen, woran man merkt, dass jemand Gott liebt. Und jetzt haben wir dasselbe wieder. Ich kann nicht einfach nur sagen, ich liebe andere Christen, ich liebe die Familie Gottes, ich liebe die Kinder Gottes, sondern auch das muss sich zeigen. Wenn ich glaube, dann hat das eine Auswirkung in meinem Leben. Glaube hat Folgen. Echte Liebe zu Gottes Volk zeigt sich in Taten. Und zwar darin, dass ich Gott gehorsam bin. Und speziell, wenn es darum geht, mit dem Volk Gottes und mit anderen umzugehen, heißt es, ich bin Gott gehorsam darin, wie ich mit den anderen umgehen soll. So Liebe bedeutet, wenn er mir sagt, trag des anderen Last, dann mache ich das. Und wenn er sagt, bet für den anderen, dann mache ich das. Wenn er sagt, ermutige, ermahne deine Brüder und Schwestern, dann mache ich das. Ich mache das, was Gott mir an seinen Geboten gibt, weil ich ihn liebe und weil ich sein Volk liebe. Das alles greift ineinander. Das sind alles keine voneinander getrennten Konzepte. Und ich hoffe, das ist etwas, was wir verstehen, wenn wir uns mit der Bibel und mit dem Johannesbrief beschäftigen. Leben im Glauben ist kein Ding, das ich in 8 verschiedene Teile einteilen kann, die nichts miteinander zu tun haben. Leben im Glauben erfasst mein ganzes Leben. Deswegen heißt es Leben im Glauben. Es bedeutet, wie ich mit Gott lebe, es bedeutet, wie ich mit Gott umgehe, es bedeutet, wie ich mit seinem Volk umgehe. Es hat damit zu tun, dass ich in der Wahrheit lebe, es hat damit zu tun, dass ich im Licht lebe. Es hat damit zu tun, dass ich so bin, wie ich sage, dass ich bin und so sage, dass ich bin, wie ich bin. Es hat damit zu tun, dass Gott den ersten Platz in meinem Leben hat. Es erfasst mein ganzes Leben, das bedeutet Leben im Glauben. Ich kann nicht sagen, ich pick mir eine Sache raus und versuche das zu machen und dadurch lebe ich im Glauben, sondern es muss mein ganzes Leben erfassen. Und wenn es mein ganzes Leben erfasst, dann sind seine Gebote nicht schwer. In der Schlachterübersetzung steht das Wort, also hier heißt es, denn die Kinder Gottes folgen seinen Gebote und das ist nicht schwer. In der Schlachterübersetzung heißt es wortwörtlich, seine Gebote sind nicht schwer. Gottes Gebote halten ist nicht schwer, oder? Jeder von euch schafft das immer, oder? Nicht? Warum nicht, wenn es nicht schwer ist? Also was Leichtes kann ich machen, oder? 2 + 2 ist leicht. Das kann ich. Die Wurzel von 3827,13 im Kopf ausrechnen, ist schwer. Das kann ich nicht. Was heißt das, dass es nicht schwer ist? Natürlich müssen auch wir Christen manchmal mit Versuchung kämpfen. Natürlich kämpfen auch wir Christen manchmal mit unserem alten Ich. Das sagt uns der Kontext der gesamten Bibel und schon auch der Kontext nur des Johannesbriefs, wenn wir uns die Kapitel davor anschauen. Natürlich kämpfen auch wir mit Sünde manchmal, natürlich fallen auch wir in Sünde manchmal. Seine Gebote halten ist nicht schwer, bedeutet nicht wortwörtlich, das ist so easy, ich mache das einfach, ich gehe so durch mein Leben und es passiert von allein nicht. So funktioniert das nicht, das ist nicht das, was dieser Vers aussagt. Was dieser Vers sagt, seine Gebote sind nicht schwer, heißt, wenn ich Gott liebe, dann sehe ich seine Gebote nicht als eine Last an, die ich tragen muss. Es geht um meine Haltung gegenüber seinen Geboten an. Ich sehe seine Gebote nicht als einen Koffer oder einen Rucksack an, den ich mit mir herumschleppen muss, der mich mein Leben lang niederdrückt, sondern seine Gebote sind zum Leben gegeben. Wenn ich Gott liebe und wenn ich ihm vertraue, dann sehe ich seine Gebote doch nicht als was Böses an, was er mir antut, sondern dann sehe ich seine Gebote als den guten Rat eines Vaters an, der mir sagt, wie ich gut leben kann. Sie sind keine Last für mich, sondern sie sind ein Segen für mich eigentlich. Das heißt nicht, dass ich sie immer einhalte, weil auch den Rat meines liebenden Vaters hier auf der Welt schaffe ich nicht immer einzuhalten, weil wir machen halt manchmal einen Blödsinn. Ja? Aber das heißt nicht, dass ich den Rat oder die Gebote als falsch ansehe oder als Last ansehe oder als was Schweres ansehe. Das meint es hier. Wenn ich Gott liebe, dann sind seine Gebote keine Last für mich, sondern seine Gebote sind Leben für mich. Seine Gebote sind für mich das, sind für mich einfach das, was der Segen, den er mir gibt in meinem Leben. Seine Gebote sind zur Freiheit und nicht zur Knechtschaft gegeben. Er will uns nichts Böses damit. Er will unser Bestes damit, was er uns gebietet. Und dann haben wir hier in diesen Versen auch noch das drin, dass er sagt, ja, der Glaube an Christus überwindet diese Welt. Im Glauben an Christus, Johannes schreibt hier, wer soll denn diese Welt überwinden, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das heißt, im Glauben an Jesus Christus überwinden wir diese Welt. Und das heißt aber im Umkehrschluss auch, ohne den Glauben an Jesus Christus kann ich diese Welt nicht überwinden. Das heißt einerseits mal für mich, ich kann von den Ungläubigen um mich herum nicht erwarten, dass sie sich so verhalten, wie ich mich gern verhalten würde und eh auch nicht immer verhalte. Und schon gar nicht kann ich es von den Ungläubigen um mich herum erwarten, dass sie es tun. Weil ihnen fehlt buchstäblich das Grundmerkmal, was sie brauchen, um diese Welt zu überwinden. Nämlich der Glaube an Jesus Christus. Solange das nicht da ist, kann ich nicht erwarten, dass sie diese Welt überwinden. Aber es ist nicht irgendein Glaube, den ich brauche, sondern es ist der Glaube an Jesus Christus. Der glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, heißt es, wird der sein, der die Welt überwindet, oder? Es geht hier nicht um die Größe meines Glaubens. Und es geht nicht darum, wie toll mein Glaube ist, weil es dreht sich nicht um mich. Es geht darum, an wen ich glaube. Es geht darum, dass ich an Jesus Christus glaube. Der Glaube, der die Welt überwindet, ist nicht der größte Glaube. Der Glaube, der die Welt überwindet, ist nicht der Glaube, der aufsteht und posaunt und sagt, ich gehe jetzt voran im Glauben, sondern es ist der sich voll und ganz auf Jesus Christus konzentriert. Er ist das Zentrum. Wenn ich daran nachdenke, wer hat hier den größeren Glauben und der mit dem größeren Glauben, das sind die großen Helden und die bringen es voran und so weiter, da dreht sich alles nur um mich. Da dreht sich alles nur um die Menschen. Es geht nicht um die Größe des Glaubens, es geht um das Objekt, um das Ziel des Glaubens. Und das ist Jesus Christus. Wenn er nicht im Zentrum ist, dann ist das nicht der Glaube, der die Welt überwindet. Wenn meine eigene Leistung, wenn mein eigener Glaube und wie groß ich doch glaube im Zentrum steht, dann ist das nicht der Glaube, der die Welt überwindet. Und wenn du glaubst, dass du mit dem Glauben die Welt überwinden kannst, dann wirst du auf die Nase fallen. Du wirst die Welt dann überwinden, wenn dir bewusst ist, dass du gar nichts kannst. Du wirst die Welt dann überwinden, wenn du weißt, dass du die Welt nicht überwinden kannst. Und dass der Einzige, in dem du die Welt überwinden kannst, Jesus Christus ist. Wenn du dir dessen bewusst bist, wenn du bereit bist, dir das einzugestehen, dass du selber zu schwach bist und du selber es nicht kannst und dann annimmst, dass er der ist, der es kann und er der ist, der dich durchträgt, das ist der Glaube, in dem wir die Welt überwinden. Es geht um Jesus. Es geht immer um Jesus im Zentrum. Und das ist auch etwas, was mir an Johannes so gut gefällt, weil er das immer macht. Er stellt immer Jesus ins Zentrum. Immer wieder stellt er Jesus Christus ins Zentrum. Alleine in diesem 5. Kapitel, ja, ich weiß nicht, wie oft in diesem 5. Kapitel des Johannesbriefs das vorkommt, es geht um Jesus. Ja. Ihr müsst an Jesus glauben. Wir kommen eh noch später zu einigen anderen Stellen. Wir schauen uns jetzt mal, wir werden nicht jeden einzelnen Vers lesen heute übrigens. Und wir werden sie auch nicht alle ganz in der Reihenfolge lesen. weil ich finde, dass man es so herum besser versteht. Nicht, weil ich was überspringen will, ganz im Gegenteil. Ich ermutige euch, wenn ihr es noch nicht gemacht habt im Laufe der letzten Wochen, den Johannesbrief zu nehmen und durchzulesen, mal als ganzen Brief. Und die Bibel selber zu euch sprechen zu lassen, so wie wir vorher gesagt haben. Weil ja, es ist super, dass wir uns hier mit Lehre beschäftigen und dass wir Predigten machen, wo wir einfach mal das Wort sprechen lassen. Aber jetzt hört ihr immer noch das, was Gott halt zu mir aus dem Wort gesprochen hat. Lasst das Wort mal zu euch sprechen. Nehmt euch eure Bibel und lest den ersten Johannesbrief durch und schaut, was der Herr zu euch sprechen will. Genau, also ich will nichts überspringen, und wenn ihr irgendwann Fragen zu irgendwas habt, was ihr gelesen habt, wo wir vielleicht nicht drauf eingegangen sind oder so, dann kommt und fragt und lasst uns reden drüber. Wir lesen jetzt mal 1. Johannes 5, Vers 11, den 11. Vers. Und da heißt es: Und darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Er spricht in diesem Abschnitt ein bisschen generell darüber, was für ein Zeugnis es denn dafür gibt, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist. Was gibt es denn dafür für einen Beweis, dass Jesus wirklich der ist, der ewiges Leben gibt? Und dann sagt er: Und darin besteht das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Im Glauben an Jesus liegt ewiges Leben, das wissen wir. Das ist etwas, was wir ja eh schon 100.000 Mal gehört haben. Ja? Was ist jetzt aber das, was bezeugt, dass Jesus das kann? Womit kann ich denn das beweisen, dass Jesus ewiges Leben gibt? Der beste Beweis dafür, dass Jesus Leben gibt, bin ich, der dem Jesus Leben gegeben hat. In diesem Abschnitt spricht Johannes davon, dass Jesu Werk, das er in uns tut, und das Werk, das Gott durch Jesus Christus in uns tut, alleine das in sich schon das beste Zeugnis dafür ist, dass Jesus der ist, der er behauptet zu sein. Wie gesagt, es geht nicht um die Größe des Glaubens, sondern das Ziel des Glaubens. Jesus ist das Wort Gottes, er ist der Retter, er ist der Sohn Gottes, er ist Teil der Dreieinigkeit, und um diesen Jesus geht es. Wir müssen an den Jesus der Bibel glauben. Ich habe gerade vorher gesagt, wie gesagt, es geht um den, an den wir glauben. Das Problem ist, dass es nicht reicht, dass wir sagen, ich glaube an Jesus. Weil das Problem ist, dass es so viele Leute gibt, die sich ihre eigene Version von Jesus gemacht haben. Nämlich, das beginnt bei großen Gemeinschaften. Ja? Jesus ist ja nur nicht eine Person, die nur bei uns im Christentum vorkommt. Jesus gibt es genauso im Islam, also nicht genauso, aber es gibt Jesus im Islam. Es gibt Jesus auch im Hinduismus sogar. Es gibt Jesus bei den Mormonen, es gibt Jesus bei den Zeugen Jehovas, also es gibt Jesus bei großen Weltreligionen, es gibt Jesus bei kleineren Sekten und es gibt Jesus in fast jedem einzelnen Menschen, der schon mal von Jesus gehört hat, weil sich jeder seine eigene Version von Jesus zurechtgeschnitzt hat, die ihm halt in sein Leben hineinpasst. Mein Vater hat dasselbe gemacht in seinem Leben. Mein Vater war nicht gläubig. Und wann immer man mit ihm gesprochen hat, hat er gesagt, naja, das ist, so kann ich mir halt Jesus nicht vorstellen. Ja, okay. Er hat sich seine eigene Version von Jesus zurechtgezimmert, die halt in sein Weltbild hineingepasst hat. Weil er schon gemeint hat, ja, Jesus war halt ein toller Mensch und der hat das und jenes gesagt und diese Aussagen, die er gemacht hat, waren nur super und er war seiner Zeit voraus und was weiß ich was. Aber gut, das passt jetzt nicht dazu, dass er sagt, jeder, der mir nicht nachfolgt, ist tot und kommt nicht zum Vater. Und das müssen wir weglassen. Aber das andere ist alles super. Ja? Und dem einen gefällt wieder vielleicht eine Aussage irgendwo anders nicht, die lassen wir weg, dafür gefällt mir die und ich nehme mir das raus. Und was dieser Typ über Jesus gesagt hat, der ihn gar nicht gekannt hat, aber das gefällt mir sehr gut, das nehme ich mir auch noch in mein Bild hinein. Ja? Und dass er der Sohn Gottes ist, kann ich jetzt auch nicht wirklich glauben, weil ich glaube eigentlich nicht an Gott. Also wie kann Gott, den es nicht gibt, einen Sohn haben? Also das lassen wir weg. Aber das andere nehmen wir und dann bastle ich mir meinen Baukasten Jesus zusammen. Und das ist jetzt mein Jesus. Und das Problem ist, dass so ziemlich jeder Mensch, der heutzutage auf dieser Welt lebt und schon mal von Jesus gehört hat, das macht. Einzelne, wie gesagt, es machen teilweise Gruppen. Der Jesus, von dem die Zeugen Jehovas sprechen, ist nicht der Jesus, von dem wir sprechen. Der Jesus, von dem die Mormonen sprechen, ist nicht der Jesus, von dem wir sprechen. Und der Jesus, der im Koran vorkommt, ist nicht der Jesus, von dem wir sprechen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen, wer ist denn der Jesus Christus der Bibel? Wer ist dieser Jesus Christus, an den wir glauben sollen? Weil wenn ich mein Vertrauen, mein Glauben auf einen dieser anderen Jesus setze, dann mache ich nichts anderes, als dass ich mir einen Götzen baue, der Jesus heißt. Götzen müssen nicht Baal heißen oder Asherah oder wie sie auch alle hießen damals im alten Kanaan. Ein Götze kann auch Jesus heißen. Weil solange das was anderes ist als der Jesus, von dem die Bibel spricht, steckt da kein Leben drin. Und solange das was anderes ist, wird dieser Glaube an was auch immer ich mir da zurechtgeschnitzt habe, mich nicht retten und mir nichts bringen. Jesus lässt uns nicht die Option offen zu sagen, glaub an mich, so wie du halt gern hättest, dass ich bin. Sondern er sagt, ich, so wie ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Sorry, so ist es ganz einfach. Und deswegen müssen wir uns damit beschäftigen, wer dieser Jesus ist. Nochmal, deswegen ist es so wichtig, dass wir die Bibel kennenlernen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir Jesus Christus kennenlernen. Ich kann euch nicht sagen, wie wichtig es ist, dass wir kennenlernen, wer Jesus wirklich ist. Im 12. Vers, im gleichen nächsten Vers heißt es, wer an den Sohn Gottes glaubt, hat das Leben. Wer aber an den Sohn Gottes nicht glaubt, hat auch das Leben nicht. Deswegen ist jede Lehre, die das verneint, was die Bibel ganz klar über Jesus als den Sohn Gottes sagt, so gefährlich. Nicht, weil die Leute dann nicht in unsere Gemeinde kommen, sondern da zu den Mormonen hingehen oder was auch immer. Sondern, weil wer an den Sohn Gottes glaubt, das Leben hat und wer nicht an den Sohn Gottes glaubt, nicht das Leben hat. Ganz einfach. Deswegen ist es so gefährlich, wenn wir glauben, dass wir an der Lehre von Jesus Christus irgendwie etwas herumdrehen und rausnehmen können, was uns nicht gefällt. Ich kann, und ich will jetzt nichts Böses oder Falsches sagen, ja, aber ich kann über bestimmte Aspekte des Glaubens und der Theologie andere Meinungen haben als andere Leute. Und trotzdem noch Christ sein. Zum Beispiel über den Vers, über den wir heute gesprochen haben. Ja? Wenn ihr diesen Vers anders auslegt und übersetzt und sagt, nein, ich glaube eher, das heißt, das Licht kam in die Finsternis und die Finsternis konnte es nicht auslöschen, diese Übersetzung gefällt mir besser, dann ist das okay. Ich streite nicht mit euch, wir können darüber diskutieren, warum ich glaube, dass es anders besser passt. Aber das macht euch nicht zu einem Ungläubigen. Aber wenn ich an der Lehre von Jesus Christus als Sohn Gottes etwas verändere, dann bin ich ganz, ganz schnell in Gefahr, dass ich nicht mehr an den glaube, der mir Leben gibt. Und deswegen ist es so gefährlich und deswegen gibt es keine Lehre in unserem ganzen christlichen Lehrkonstrukt, die der Feind so angegriffen hat wie die Lehre von Jesus Christus über all die Jahrhunderte, die es die Gemeinde gibt. Jesus ist ein Prophet, Jesus war zwar Gott, aber nicht wirklich Mensch, Jesus war zwar Mensch, aber nicht wirklich Gott, Jesus ist der Sohn Gottes, aber nicht Gott, Jesus ist nur ein Geist, Jesus war nur ein guter Lehrer. Es gibt für jeden, der irgendeine Art Jesus gerne in seinem Leben hätte, einen passenden Jesus. Weil wenn der Feind es schafft, dass Leute an irgendeinen Jesus glauben, der halt nicht der Jesus der Bibel ist, dann hat er das Ziel erreicht, dass sie nicht ins Leben kommen. Und deswegen ist es so, so, so wichtig, dass wir denselben Eifer und denselben Drang spüren, den Johannes hat, um die wahre Lehre von Christus zu kämpfen. Und das ist das, wie ich am Anfang gesagt habe, was mir an Johannes so gefällt. Man spürt so eine Liebe zu Jesus, dass er es nicht zulassen konnte, dass jemand etwas Falsches über ihn geglaubt hat und etwas Falsches über ihn gesagt hat. Aus dem Evangelium von Johannes und aus den Briefen von Johannes nehmen wir so viel raus, was gegen die Irrlehren der damaligen Zeit schon gesprochen hat. Was gegen die Ideen, weil nämlich diese Irrlehren haben nicht irgendwann im 20. Jahrhundert begonnen. Von Anfang an hat es Irrlehren gegeben, die versucht haben, Kleinigkeiten, vermeintliche Kleinigkeiten an dem, was man über Jesus glaubt, zu drehen und zu verändern und ein bisschen anders zu sehen. Und Christen und Nachfolger Jesus damit in die Irre zu führen. Und Leute wie Johannes sind damals schon damit dagegen aufgestanden. Und wir müssen heute dagegen aufstehen. Nicht, weil wir böse sind und weil wir jemandem was tun wollen und weil wir rechthaberisch sind und auf dem festhalten wollen, was wir glauben und bla bla bla, sondern weil der Glaube an Jesus Christus zum Leben führt und der Glaube an irgendwas anderes, auch wenn Jesus draufsteht, nicht zum Leben führt. Wer an den Sohn glaubt, der hat das Leben. Wer nicht an den Sohn glaubt, der hat das Leben nicht. Basta. Das ist der Kernvers und der Kerngrund, warum es so wichtig ist, dass wir um diese Lehre von Jesus Christus kämpfen. Amen. Amen. Und dann spricht er davon, dass wir selbst, wir, die wir diesem Christus nachfolgen, das Zeugnis dafür sind, dass dieser Christus ist, der sagt, dass er ist. Im 1. Johannes 5, sehen wir die ganze Zeit, okay, Vers 7 und 8, da spricht er davon, was das Zeugnis dafür ist. Und das ist ein bisschen verwirrend vielleicht, wenn man sich nicht damit beschäftigt, aber wenn man den Kontext anschaut, und nochmal, ich ermutige euch wirklich das ganze Kapitel und den ganzen Brief selber zu lesen, aber in diesen Versen heißt es, wir haben also diese drei Zeugen, den Geist, das Wasser und das Blut. Und alle drei sagen dasselbe. Wir haben drei Zeugen hier auf der Erde in unserem Leben für das, was Jesus in unserem Leben tut. Und sie alle bezeugen Jesus Christus als den, der uns rettet und als Sohn Gottes. Wenn wir gerettet werden, bezeugt das erst der Geist. Denn es ist der Geist Gottes, durch den wir wiedergeboren werden. Amen. Das machen nicht wir. Wir können uns nicht selbst auf die Welt bringen. Weder das erste Mal, da müssen wir unseren Müttern Danke sagen, noch das zweite Mal in unserer Wiedergeburt, da müssen wir dem Heiligen Geist danken. Der Heilige Geist ist es, der in uns Wiedergeburt bewirkt. Der Heilige Geist ist es, der unserem Geist bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind. Das zweite Zeugnis ist das Wasser. Und das Wasser ist ein Symbol dafür, dass wir gereinigt sind, dass wir gewaschen sind. Wir sind wiedergeboren, wir sind gewaschen, wir sind gereinigt, wir sind heilig vor Gott hingestellt. Und das Zeichen dafür, das äußere Zeichen, das Zeugnis dafür ist was? Die Taufe, wo wir im Wasser untergetaucht werden, als Symbol dafür, dass wir mit Jesus gestorben sind und wieder heraufkommen, als Symbol dafür, dass wir mit Jesus auferstanden sind. Das Wasser bezeugt. Und das dritte Zeugnis ist das Blut. Und das Blut Jesu bezeugt unsere Erlösung vor der unsichtbaren Welt und vor Gott, dem Richter. Weil im Blut Jesu sind wir gerechtfertigt. Der Heilige Geist tut etwas in uns. Der Heilige Geist verändert uns innerlich. Das ist der Grund, warum wir anders sein können, hoffentlich. Also nein, das ist der Grund, warum wir definitiv anders sein können und warum wir hoffentlich anders sind. Das Wasser ist das äußere Zeichen für das, was hier geschieht, für diese Reinigung. Wir tauchen im Wasser unter und wir kommen aus dem Wasser wieder heraus, weil nämlich dieses Wirken des Heiligen Geistes in uns, das sieht man zwar schon, aber das dauert eine Weile, bis die Leute das bemerken. Und das Blut ist das Zeugnis, das wir brauchen, damit wir vor dem Thron Gottes gerechtfertigt sind. Weil ohne das Blut Christi werden wir gerecht zum Tode verurteilt, weil wir es verdienen. Und durch das Blut Christi, der diese Strafe für uns getragen hat, sind wir gerechtfertigt vor dem Thron Gottes. Drei Zeugen für das, was in unserem Leben geschieht. Geist, Wasser und Blut. Und sie alle sagen dasselbe. Was bezeugt der Heilige Geist? Er bezeugt Jesus Christus. Auf welchen Namen werden wir getauft? Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes werden wir auf welchen Namen getauft? Jesus Christus. Wessen Blut rettet uns? Nicht das Blut der Schafe, die im Alten Testament geschlachtet wurden. Nicht das Blut, das fließt, wenn ich mir in den Finger schneide, sondern das Blut Jesu Christi. Alle drei sagen dasselbe. Alle drei sagen, Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist der Retter. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist der Einzige, in dem ich Hoffnung habe. Amen. Das wäre eigentlich schon alles super, aber da steckt noch so viel mehr drin. Ich versuche jetzt ein bisschen schneller durchzugehen, sorry. Ich habe noch einen Punkt, über den ich mehr sprechen möchte. Und zwar ist es das, was Johannes im nächsten ganzen Abschnitt eigentlich anspricht. Und hier spricht er darüber, dass wir, wenn wir diesen Glauben haben, dann können wir freimütig vor Gott kommen und können bitten und können beten und wissen, dass er uns hört. Er hört alles, worum wir bitten, und er antwortet auf alles, worum wir bitten. Manches erhört er gleich, manches erhört er auf die Art und Weise, wie wir es gern hätten. Manches erhört er anders, als wir es uns erwartet haben, aber trotzdem so, dass es uns zum Besten dient. Aber auf jeden Fall sollen wir im Glauben beten. Auf jeden Fall sollen wir im Glauben zu ihm kommen. Wir sollen beten für uns selber. Wir sollen auch beten für andere. Wir sollen beten, dass Gott anderen Gnade schenkt. Wir sollen beten, dass Gott im Leben anderer wirkt. Und dann sagt er noch im Vers 18, das ist sehr spannend, da sagt er, dass wer an den Sohn Gottes glaubt, nicht sündigt. Und das ist ein Beispiel dafür, was passiert, wenn ich die Bibel aus dem Kontext reiße und nur diesen einen Vers lese und sage, so, jeder, der irgendwann mal sündigt, ist offensichtlich noch nicht bekehrt, weil du bist kein Kind Gottes und du glaubst nicht an Jesus Christus, wenn du sündigst. Das funktioniert, wenn ich mir nur diesen einen Vers anschaue. Das funktioniert schon mal nicht, wenn ich mir nur den Rest des Johannesbriefs anschaue. Und da wir jetzt nicht voraussetzen können, dass Johannes irgendwie schizophren war und eine andere Persönlichkeit die erste Hälfte des Briefes geschrieben hat, müssen wir daran denken, dass er im ersten Kapitel schon schreibt, wer von sich selbst sagt, er ist ohne Sünde, der ist nicht in der Wahrheit. Ich glaube, das ist schon, liegt relativ nah an der Wahrheit, oder? Wer von euch sagt von sich selbst, ihr seid ohne Sünde? Gut gemacht, gut aufgepasst. Wenn er hier sagt, der sündigt nicht, dann spricht er von andauernder Sünde, vom Leben in Sünde. Diese griechische Verbform spricht von einer andauernden Tätigkeit eigentlich, nicht von etwas, was ich einmal tue, sondern von andauernder Tätigkeit. Das heißt, wenn ich Gott nachfolge, dann lebe ich nicht in Sünde. Das haben wir schon vorher festgestellt, weil wir als Christen, als jemand, der Gott vertraut, nehme ich seine Gebote nicht als Last wahr, oder? Haben wir gesagt, sondern als Gebote zum Leben. Und wenn sie das sind, dann halte ich mich manchmal vielleicht nicht dran, weil ich dumm bin, weil ich deppert bin, weil ich gerade in Versuchung gefallen bin oder aus welchem Grund auch immer. Aber das bleibt nicht dauerhaft so, weil eigentlich will ich nach seinen Geboten leben. Wenn mir dieser Wille fehlt und ich denke, na, eigentlich stimmt das nicht. eigentlich möchte ich anders leben, als mir das, als Gott mir dieses Gebot sagt, weil eigentlich weiß ich es besser, dann stimmt irgendwas nicht. Dann muss ich mich fragen, was ist da los in meinem Leben, weil dann passt irgendwas nicht. Wenn ich sündige und ich eigentlich aber weiß, schon wieder, es tut mir leid, Herr, du weißt, ich will dir nachfolgen, es tut mir leid, dass ich gesündigt habe, bitte vergib mir und hilf mir nicht zu sündigen, weil du weißt, ich will das eigentlich nicht, du weißt, ich will deinen Geboten folgen. Dann habe ich genau diesen Drang in mir, den ich haben soll, nämlich das Verlangen, Gott nachzufolgen und nicht zu sündigen. Und man merkt es, wenn jemand in Sünde lebt. Man merkt es, wenn jemand dauerhaft in Sünde lebt. Man merkt zum Beispiel auch, dass ich schon lange nicht mehr beim Friseur war. Ich hoffe, ihr verzeiht mir meine Lockdown-Frisur. Wir hatten Lockdown, dann haben wir selber Corona positiv gehabt und konnten nicht raus aus der Quarantäne und jetzt habe ich noch keinen Termin gehabt. Und man kann alles Mögliche machen. Ja, man steckt sich das hinter die Ohren und man versucht es irgendwie zu verstecken, aber im Endeffekt sieht man es. Ja? Und genauso ist es auch mit jemandem, der in Sünde lebt. Du kannst es kaschieren, du kannst versuchen es zu verdecken, du kannst versuchen es irgendwo zu verstecken, aber im Endeffekt sieht man es. Und was ist unsere Aufgabe, wenn wir jemanden anderen sehen, der in Sünde lebt? Wenn ich das Volk Gottes liebe, dann befolge ich seine Gebote. Und wenn ich einen Bruder habe, der in Sünde lebt, dann soll ich für ihn beten und zu ihm sprechen und ihm sagen, hey, was ist los? Kann ich dir irgendwie helfen? Oder? Amen. Und dann möchte ich abschließen mit den letzten zwei Versen, die er uns hier gibt. Und es ist wieder genau dasselbe, was ich eh schon gesagt habe, nämlich immer Jesus ins Zentrum stellen bei Johannes. Und am Ende seines Briefes macht er genau dasselbe wieder. Er sagt, und wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns den einzig wahren Gott erkennen lässt. Und nun haben wir Gemeinschaft mit dem wahren Gott durch seinen Sohn Jesus Christus. Er ist der wahre Gott und das ewige Leben. Liebe Kinder, hütet euch vor den Götzen. Wir haben das echte Leben, wir haben den echten Gott, wir haben den wahrhaftigen, wie es einige Übersetzungen nennen, gefunden. In Jesus Christus haben wir den echten, haben wir den Weg zu Gott gefunden und er ist der echte Gott. Johannes sagt es hier so klar und er sagt so, eindeutig, wir haben die Gemeinschaft mit dem wahren Gott durch seinen Sohn Jesus Christus und er, dieser Sohn, ist der wahre Gott und das ewige Leben. Wir brauchen keine Götzen. Leute, wir müssen uns auf nichts anderes verlassen. Nicht auf unser eigenes Können. Das ist ein Götze, wenn ich glaube, dass mich das irgendwo weiterbringt. Nicht auf mein Geld, nicht auf meinen Status, nicht darauf, dass ich predige in der Gemeinde oder im Lobpreis singe in der Gemeinde oder putze in der Gemeinde. Nicht darauf, dass irgendwer zu mir mal gesagt hat, dass ich so ein toller Mensch bin oder so demütig bin oder was auch immer. Ich brauche nichts in meinem Leben, außer die Wahrheit von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Er bezeugt vor dem Vater, dass ich rechtschaffen bin und ich bezeuge mit meinem Leben, dass er der ist, der da sagt, dass er ist. Es passt alles so wunderbar zusammen, wenn man es versteht. Wenn wir das Licht, das in die Dunkelheit gekommen ist, verstehen lernen, dann sehen wir, wie sich so ein herrliches Bild ergibt, weil es keine Widersprüche darin gibt. Weil es dreht sich alles um Jesus Christus und rundherum ordnet sich alles genau so an, wie es sein soll, wenn er im Zentrum steht. So wie es Johannes hier die ganze Zeit macht. Immer wieder Christus ins Zentrum stellen. Und das ist der beste Rat, den ich euch geben kann, wenn irgendwas in eurem Leben nicht passt. Wenn ihr merkt, dass irgendwas aus dem Gleichgewicht ist. Wenn ihr merkt, dass irgendwas nicht reibungslos läuft. Wenn ihr mit irgendwelchen Sünden kämpft. Wenn ihr mit irgendeiner Versuchung kämpft. Wenn ihr nicht wisst, wie man das Volk Gottes lieben kann, wenn die doch alle solche Trotteln sind manchmal. Wenn ihr nicht wisst, wie man damit umgehen kann, dass die Welt so dunkel ist und alles so schrecklich ist und man Angst hat und verzweifelt und die Hoffnung verliert, rückt euer Bild ein bisschen um, sodass Jesus wieder im Zentrum steht. Und wenn ich Jesus Christus ins Zentrum stelle und die Wahrheiten über Jesus Christus, die uns die Bibel sagt und zeigt, und da ist der Johannesbrief ein super Punkt, um anzufangen, und das Johannesevangelium auch ein super Punkt, um anzufangen und einfach sich mit den Wahrheiten zu beschäftigen, die die Bibel über Jesus sagt, wenn ich das ins Zentrum meines Lebens stelle, dann ordnet sich alles andere rundherum an. Das ist mein Rat für euch am Ende, wenn ihr an Jesus Christus schon glaubt und merkt, dass ihr irgendwie was braucht und irgendwas nicht ganz rund läuft. Stellt Christus mehr ins Zentrum. Stellt Christus mehr ins Zentrum. Alles andere ist nicht so wichtig. Es gibt wichtige Dinge auch, aber nichts ist so wichtig wie Christus im Zentrum. Und wenn du noch nicht an Jesus Christus glaubst, wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Leben. Und wer nicht an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Leben nicht. Ich habe nichts anderes, was ich dir sagen kann. Ich habe kein anderes Zeugnis, das ich dir geben kann, als das, wovon wir schon gesprochen haben. Er gibt Leben. Er rechtfertigt mich. Ich kann hier vorne stehen und über dieses ganze Zeug reden und plappern und darüber sprechen, nicht weil ich so toll bin. Im Gegenteil, ich mache alle möglichen Fehler in meinem Leben. Ich mache allen möglichen Blödsinn in meinem Leben. Ich habe Blödsinn gemacht. Ich werde noch Blödsinn machen in meinem Leben. Und ich stehe hier vorne nicht, weil ich heiliger bin als irgendwer anderer, sondern ich stehe hier vorne wegen Jesus Christus. Er gibt Leben. Ich kann es dir versprechen. Ich kann es dir bezeugen. Mein Leben kann es dir bezeugen und das Leben von ganz vielen anderen hier kann es dir bezeugen. Wenn du noch nicht an ihn glaubst, dann komm zu ihm und glaub an ihn. Es gibt nichts anderes, was dir Leben gibt. Es gibt nichts anderes, was dein Leben in Ordnung bringen kann. Du kennst die Finsternis in deinem Leben besser als ich. Ich brauche dir nichts erzählen darüber, was schiefläuft in deinem Leben, weil du weißt es besser als ich. Dieses Licht, das in die Finsternis kommt, wenn du es verstehen willst, dann musst du damit beginnen, dass du dein Vertrauen und deinen Glauben auf Jesus Christus setzt. Und wenn du dieses Licht ergreifst und verstehst, dann verspreche ich dir, es wird die ganze Finsternis aus deinem Leben vertreiben. Lass uns aufstehen gemeinsam. Und wenn du Jesus Christus mehr ins Zentrum deines Lebens stellen musst, egal ob du gläubig bist und sich einfach nur deine Perspektive ein bisschen verschoben hat und du Jesus wieder ins Zentrum stellen musst, oder ob du noch nie zu Jesus gekommen bist und ganz neu zum ersten Mal an Jesus glauben möchtest, dann heb einfach jetzt deine Hand, aber viel wichtiger noch, triff in deinem Herzen die Entscheidung und sag, ja Herr, ja Jesus, ich glaube an dich, du bist das Zentrum in meinem Leben. Du bist der, auf den ich mich ausrichten will, von jetzt an. Und dann möchte ich einfach für euch beten. Vater, ich danke dir, dass du Jesus gesandt hast. Ich danke dir, Herr, für das Zeugnis, das er gibt, Herr. Für das Zeugnis, das er gibt von dir, für das Zeugnis, das er gibt von sich und für das Zeugnis, das er gibt von meinem Leben, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du mich gerettet hast, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du Licht in mein Leben gebracht hast. Ich danke dir, Herr, dass du mir vergibst, jeden Tag aufs Neue vergibst, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du mein Leben in deiner Hand hältst, Herr. Ich bin dir so dankbar für alles, Herr. Und ich bin mir bewusst, dass ich nichts wäre ohne dich. Und ich danke dir für alles, was ich bin in dir. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen, der heute Abend hier ist, Herr, und der mehr von dir braucht, der einfach mehr dich ins Zentrum braucht, Herr. Herr, rühr die an, die dir schon nachfolgen, die ihre Perspektive ändern müssen, die andere Dinge ins Zentrum gestellt haben, die sich keine Götzen gebastelt haben, vielleicht, die wichtiger waren, Herr. Hilf ihnen, diese Götzen rauszuschmeißen und dich ins Zentrum zu stellen, Herr. Lass uns alle gemeinsam verstehen, dass, wenn wir dich ins Zentrum stellen, sich das Ding rundherum von selbst anordnet. Und für die, die dir zum ersten Mal ihr Leben geben, für die, die zum ersten Mal sagen, ich setze mein Vertrauen auf dich, Jesus, bete ich jetzt ganz besonders, Heiliger Geist, komm und schenk ihnen Wiedergeburt. Heiliger Geist, komm und lass sie dich erkennen. Lass sie erkennen, dass sie gereinigt sind im Blut Jesu Christi. Dass sie gerechtfertigt sind im Blut Jesu Christi. Dass sie nichts selber dazu tun müssen, weil du schon alles getan hast. Schenk ihnen Erkenntnis ihrer Sünden, aber schenk ihnen auch Erkenntnis ihres Retters. Komm, Heiliger Geist, und wirke du in uns heute Abend, Herr. Danke für alles. Danke für alles, was du bist, und du bist alles. Amen.